Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der fast alles darüber weiß, wie Beziehungen funktionieren und auch sehr viel weiß, warum Beziehungen auseinandergehen. Der Psychologe und Paartherapeut Michael Mari. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Mari, Sie machen diesen Job seit fast 40 Jahren. Wie haben sich die Beziehungen von damals, als Sie angefangen haben, geändert, zu heute?
Na, Beziehungen stehen ja immer im Zusammenhang mit den sozialen Entwicklungen. Und die haben sich auch extrem verändert. Das heißt, die Selbstständigkeit der Partner hat zugenommen. Im Prinzip ist heute auch keine Frau mehr von einem Mann abhängig. Und das zeigt sich auch in der Rolle, die Liebe spielt. Also Liebe bekommt eine andere Aufgabe.
Und zeigt sich auch, dass Trennungen häufiger passieren, weil diese finanzielle und materielle Abhängigkeit nicht mehr da ist?
Ja. Es gibt keinen Zwang mehr, zusammen zu bleiben. Und die Dauer ist nicht mehr das Kriterium Nummer eins in Beziehungen heute, sondern die Qualität.
Ja.
Also die Leute haben zwar noch die Vorstellungen alle im Kopf von der Dauer, aber wenn es hart auf hart kommt oder wie man im Norden sagt, Butter bei die Fische, dann wird die Qualität doch bevorzugt und nicht mehr die Dauer.
Wie bemisst sich diese Qualität?
Die in der Intensität der Gefühlsempfindungen. Man will heute als die Person geliebt werden, die man glaubt, die man ist.
Aha.
Also man sagt, liebe mich um meiner selbst willen.
Ja, aber das war doch früher auch so, oder?
Nö.
Nicht?
Nö, früher wurde man geliebt, weil man zusammen ein Projekt, ein Familienprojekt gemacht hat oder weil man sich gegenseitig im sogenannten psychischen Wachstum unterstützt hat. Das sind heute untergeordnete Motive. Das hauptsächliche Bindungsmotiv heute, an dem Liebespaare festmachen, ob sie ein Liebespaar sind,
ja,
das ist quasi die emotional leidenschaftliche Liebe. Also die Zuwendung zum Innersten des Partners, also eine sehr emotionale Zuwendung und die Beziehungen sind also von Emotionen getragen und Emotionen sind wenig berechenbar, deshalb enden Beziehungen auch oft.
Haben sich die Beziehungen auch deshalb geändert, weil durch die Emanzipationsbewegung, dadurch, dass Frauen sehr viel selbstbewusster geworden sind, eben auch die Gleichgewichte in Partnerschaften sich verschoben haben?
Ja, die Abhängigkeit ist nicht mehr da. Frauen sagen, ich kann gut alleine leben. Was sie nicht alleine können, ist allein lieben.
Tja,
ja.
Und dann?
Und dann braucht man eben Partner. Also sie haben zum Beispiel Singles, die sagen, die Single-Werbung, die man so im Fernsehen sieht, für diese Single-Plattform, die geht auch genauso. Ich habe eigentlich alles.
Aha.
Ich habe einen guten Job, ich habe Freunde, ich habe Hobbys, alles. Nur eines fehlt mir noch zum Glück. Der richtige Partner. Und wenn man jetzt fragt, was ist der richtige Partner, dann ist das heute einer, der mir das Gefühl gibt, den Eindruck vermittelt, ganz geliebt zu sein.
Trennungen passieren häufiger als in früheren Jahren, auch deshalb, weil gesellschaftliche Normen, gesellschaftliche Zwänge, die Kirche mit dem, was sie vorgegeben hat, heute nicht mehr die Rolle spielen?
Ja, das alles wird zurückgefahren, weil der Individualismus immer mehr zunimmt. Also die Gesellschaft funktioniert ohne das Individuum nicht mehr. Die ist zu komplex. Man kann sie von keiner Stelle aus mehr lenken. Man ist darauf Individuen angewiesen, die sozusagen im Zusammenschluss, im sporadischen Zusammenschluss immer wieder selbst lenken, Gruppen bilden, Gruppen wieder auflösen und so weiter. Also dieses Individuum wird gebraucht, sonst funktioniert unsere komplexe Gesellschaft nicht. Aber das Individuum ist ja per Definition eins, das unterschiedlich ist von allen anderen. Das heißt, im Kern empfinde ich mich als isoliert.
Die Kriterien für eine funktionierende Partnerschaft, für eine funktionierende Beziehung. Wir versuchen, das aufzudröseln. Michael Mari, Psychologe, Psychotherapeut, Paartherapeut. Was steht an erster Stelle? Respekt, gegenseitige Wertschätzung?
Man, das kann man heute nicht mehr über den Leisten scheren. Also wir sind individualisiert und Beziehungen sind auch individualisiert. Das heißt, die Kriterien ihrer Partnerschaft legt das jeweilige Paar fest. Manche sind mehr partnerschaftlich orientiert, manche mehr freundschaftlich und manche mehr emotional leidenschaftlich. Wobei man ganz klar feststellen kann, dass die partnerschaftliche Bindung im Rückgang begriffen ist, auch die freundschaftliche nicht mehr die Hauptrolle spielt, sondern die emotional leidenschaftliche immer wichtiger wird. Also diese...
Verzeihen Sie, woher wissen Sie das?
Woher ich das weiß?
Ja.
Einmal aus der Beratung, dann kann man es eigentlich überall ablesen. Man kann es an den Bucherscheinungen sehen, am Diskurs, der geführt wird, an den Diskussionen, die öffentlich geführt werden. An Scheidungszahlen kann man es ablesen, wobei die Scheidungszahlen ja nur der geringere Teil sind. Auf jede Scheidung kommen 9 Trennungen von nicht verheirateten Paaren in etwa. Ne? Dann kann man ja suchen nach den Gründen für Trennungen. dann ist man immer wieder dabei, dass es zwei nicht mehr auf Dauer gelingt, sich gegenseitig dieses Gefühl der Ganzliebe zu vermitteln, was aber heute gesucht wird. Wichtiger als alles andere.
Auf der anderen Seite emotional leidenschaftliche Gefühle. Ist das nicht ein Anachronismus in einer Langzeitbeziehung?
Es geht jetzt nicht allein um Erotik oder Sexualität, sondern es geht um Intimität. Es geht um das Bedürfnis von jemandem, etwas vermittelt zu bekommen, und zwar das Gefühl, als dieser vereinzelte Mensch, der ich bin, liebenswert zu sein. Mit meinen Macken, mit allem. Also, lieb mich so, wie ich bin. Das ist heute die Botschaft. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch, weil sich Individuen ja auch verändern.
Dazu kommt, dass in Partnerschaften ja immer der eine oder die andere versucht, sich den anderen doch so hinzumodeln, wie er oder wie sie ihn gerne hätte.
Ja, hinzumodeln oder eben ihn so zu lassen, wie er sich mal gezeigt hat. Also zu verhindern, dass sich der Partner verändert. Nun kann man ja noch nicht mal verhindern, dass man sich selbst verändert. Es verändern sich Bedürfnisse, es verändern sich Sehnsüchte, Lebensträume, Lebenssituationen ganz konkrete. Also Veränderungen betreffen jede Beziehung und da tauchen dann die Schwierigkeiten auf.
Bedeutet aber auch, wenn jemand in eine Beziehung reingeht, ist er erstmal nicht er selbst, sondern er tut so, als ob er stellt sich schöner dar und gefälliger dar, als es in Wirklichkeit ist?
Ja, das Fokussieren auf Gemeinsamkeiten, wie man das nennt, ist eine Bedingung dafür, dass man überhaupt sich verlieben kann. Das ist ja das Problem der Singles, dass sie auf Unterschiede fokussieren und deshalb quasi keinen Partner finden. Ne? Also man muss blind sein. Ich nenne das die Gnade der Blindheit, um sich verlieben zu können. Ne?
Das müssen Sie kurz erklären. Die Gnade der Blindheit, weil ich nicht kapiert habe. Mhm. Die Gnade der Blindheit, um sich verlieben zu können?
Ja. Ich muss Trennendes außer Acht lassen. Aha. Ich muss mir einbilden, dass wir uns super verstehen. Das heißt, in der Kommunikation von Zweien, die sich gerade verlieben, wird auf Verbindendes fokussiert und Trennendes wird außer Acht gelassen. Und dann entstehen eben diese Verliebtheitsgefühle, die eine starke Bindung hervorrufen aneinander. Aha. Und erst wenn diese emotionale Bindung stark ist, dann hält man auch irgendwann die Unterschiede aus, die kommen. Und findet vielleicht Wege, damit umzugehen.
Und wenn die emotionale Bindung nicht stark genug ist, dann scheitert das Ganze.
Dann sagt man, das war nicht der Richtige oder so.
Sie leben in Hamburg, sind aber immer jedes Jahr ein paar Monate auf den kapverdischen Inseln, um zu arbeiten oder um sich selbst zu finden oder beides?
Einfach um eine Mischung zu machen aus Urlaub und Arbeit und um Einfachheit zu genießen, Ursprünglichkeit zu genießen.
Arbeit heißt in Ihrem Fall, Sie schreiben sehr viele Bücher, ich glaube inzwischen sind es 35, die rausgekommen sind. Das letzte hat den etwas komplizierten Titel Liebe will riskiert werden. Was bedeutet dieser etwas kryptische Satz, Herr Marie?
Also kurz gesagt ist es, wenn meine Bedingung ist, ich will geliebt werden als der, der ich bin, und ich mich gleichzeitig verändere, dann muss ich auch meine Veränderung immer wieder zeigen, um als der geliebt werden zu können, der ich bin.
Okay, und wenn der Partner sagt, so mit dieser Veränderung kann ich dich aber nicht mehr weiterlieben?
Genau, dann kriege ich eben diese Bestätigung, die ich nicht mehr ersehnt habe. Aber es nutzt mir ja auch nichts, wenn ich mich verstelle, weil ich will ja geliebt werden als der, der ich bin. Ich muss mich dann zeigen. Das ist eben genau dieses Risiko, das ich eingehen muss, um das heutige Liebesgefühl noch erleben zu können.
Okay. Die Begriffe, die Werte, die Normen, die für eine funktionierende Partnerschaft wichtig sind, auch wenn sie nicht auf jedes Paar gleichermaßen zu übertragen sind. Gegenseitiger Respekt, gegenseitige Wertschätzung, Basics.
Für eine partnerschaftliche Bindung, ja.
Was ist mit Offenheit und Ehrlichkeit?
Eine emotional leidenschaftliche Bindung, unverzichtbar.
Gegenseitiges Vertrauen?
Ja, partnerschaftlich, freundschaftlich. Ja, also man kann heute meiner Ansicht nach nicht mehr über die Paarliebe reden, wenn man über die Liebe spricht. Man muss differenzieren. Es gibt drei Bindungsmotive innerhalb einer Paarliebe, die unterschiedlich sind. Das partnerschaftliche Motiv, das freundschaftliche Motiv und das emotional-leidenschaftliche Motiv.
Wobei das ja möglicherweise ineinander geht. Das kann man ja nicht eins zu eins mit einer Mauer dazwischen trennen.
Ziemlich. Die können gemeinsam vorkommen, aber sie befruchten sich nicht gegenseitig. Wenn sie ein verlässlicher Partner sind und vertrauenswürdig sind, deshalb begehrt ihre Partnerin sie kein Deut mehr. Und wenn sie ihrer Partnerin gegenüber wohlwollend sind und sich fair gegenüber verhalten, heißt das nicht, dass sie sich ihnen gegenüber partnerschaftlich verhält und dadurch auf Leistungen verzichtet, zum Beispiel.
Aha.
Oder sie wird sie auch deswegen nicht mehr begehren. Also sie können in der Partnerschaft verhandeln,
Ja.
Aber das können sie in der emotional leidenschaftlichen Liebe nicht. Sie können nicht sagen, pass auf, ich begehre dich dienstags und du mich donnerstags.
Ja, aber das ist ja eine relativ deprimierende Bestandsaufnahme. All die schönen Tugenden, all die guten Dinge, die ich in eine Partnerschaft einbringe, unterm Strich zählen sie nichts.
Sie zählen immer für ein bestimmtes Bindungsmotiv. Wenn Sie Ihre partnerschaftliche Ebene stärken wollen, müssen Sie verlässlich sein und handeln, aushandeln, Kompromisse schließen. Wenn Sie freundschaftlich gut verbunden sein wollen innerhalb einer Paarbeziehung, dann müssen Sie sich gegenseitig Gutes tun.
Mhm.
Also das ist etwas, wo man vom eigenen Egoismus ziemlich absieht und dem anderen zuliebe etwas tut. Und wenn Sie emotional leidenschaftlich verbunden sein wollen, dann müssen Sie sich selbst offenbaren und dem Partner zuwenden, und zwar dem Innersten des Partners zuwenden. Deshalb habe ich in der Beratung viele sitzen, die sagen, wir sind ein super Team, wir mögen uns, wir sind auch gut befreundet, aber sonst nichts.
Lassen Sie uns gleich über Sexualität sprechen, auch deshalb, weil Sie, wenn ich es richtig sehe, ein Therapeut und ein Psychologe sind, der sagt, Sexualität wird zumindest in langdauernden und lang andauernden Beziehungen überschätzt.
Es wird allgemein immer noch den Paaren erzählt, sie müssten Sexualität haben, um eine funktionierende Beziehung zu führen. Aber wie gesagt, Beziehungen sind individualisiert. Und wenn ein Paar einen partnerschaftlichen Schwerpunkt setzt in seiner Beziehung, dann ist Sexualität nicht besonders wichtig.
Haben Sie Paare in Ihrer Beratung gehabt, die bewusst und freiwillig und mit gutem Gefühl auf Sexualität komplett verzichten?
Ja. Die sagen, wir haben das jetzt versucht, nochmal in Gang zu kriegen, das ist uns zu anstrengend. Und so wichtig ist das für uns nicht. Andere finden andere Wege.
Ja.
Die geben sich womöglich die Möglichkeit, anderswo fremd zu gehen oder eine Parallelbeziehung zu haben. Die sind aber natürlich in der Minderheit. Aber jeder findet seine Wege, mit der Sexualität umzugehen und zu sagen, Kriterien aufzustellen, wann eine Partnerschaft gut und richtig ist und was sie enthalten muss, das funktioniert heute nicht mehr, außer in den Köpfen von den Experten.
Haben Sie denn auch Paare in ihrer Praxis erlebt, die gesagt haben, wir bleiben aus bestimmten Gründen zusammen, Sex in unserer Beziehung spielt keine Rolle mehr und jeder von uns darf nach bestimmten Regeln Sexualität anders leben?
Klar. Es gibt auch manche, die kommen und sagen, wir möchten das gern tun, worauf müssen wir achten? Aber das sind mehr Ausnahmen, das ist nicht die Regel, aber diese Paare gibt's alle. Also wie gesagt, der Beziehungsmarkt, wenn man es so nennen will, ist ungeheuer vielfältig.
Ja.
Und da gibt's nichts mehr, wo man sagen kann, so und so hat eine Beziehung auszusehen. Wie eine Beziehung ist und wie sie gut ist, das bestimmt das Paar.
Es gibt ja auch unfassbar viele Ratgeber, wo man dann nachlesen kann, beispielsweise eine etwas stockende sexuelle Beziehung könne man auch dadurch in Gang bringen, dass die Frau schwarze Strapse trägt.
Man kann alles ausprobieren, aber ich halte von solchen Ratschlägen nicht viel.
Warum?
Weil das Vorgaben sind, weil die niemals auf das jeweilige Paar eingehen. Und es kann besser sein, die Augen zuzumachen für den einen und für den anderen kann es besser sein, sie aufzumachen, ne? Je nachdem, in welcher Verfassung man gerade ist. Das ist ja auch nie für ewig zementiert. Das ändert sich ja auch in Phasen.
Ja. Haben Sie auch erlebt, dass, weil das ja auch immer so als Maßgabe oder als Vorgabe gebracht wird, dass man Beziehungen arbeiten muss, dass man investieren muss, dass man kommunizieren muss, dass das sozusagen eine stockende Sexualität wieder in Gang bringt?
Naja, aber nur dann, wenn wichtige Dinge nicht kommuniziert sind.
Zum Beispiel?
Naja, wenn einer nicht sagt, was ihm nicht gefällt, sondern sich einfach nur stumm abwendet und erwartet, dass der andere Gedanken liest oder sowas. Ne?
Mhm.
Dann macht das Sinn, aber man kann eine Beziehung auch totreden. Also Kommunikation alleine nutzt gar nichts, es muss schon über das Richtige kommuniziert werden. Und das ist ja eben gerade die Schwierigkeit für viele Paare. Ne?
Ihr Alltag als Therapeut, als Psychologe, als Paarberater, der diesen Job schon sehr, sehr lange macht, fast 40 Jahre. Wir haben eingangs der Sendung festgestellt, Beziehungen haben sich zwangsläufig verändert in diesen 40 Jahren. Das merkt man vermutlich dann auch, wenn man sich die Liste derer anguckt, die bei Ihnen einen Beratungstermin wünschen.
Dass die länger wird?
Die wird länger, vermute ich, und es sind immer mehr Frauen, die kommen als Männer.
Ne, es zunehmend ändert sich das.
Also, ja.
Früher war es vielleicht 20% Männer. Ich würde sagen, heute sind es 40% Männer, die das initiieren.
Erstaunt mich total. Beratung, ja. Ich hätte gerade gedacht, dass es in die andere Richtung geht.
Nee, die Männer holen da auf.
Erklärung?
Ja, das Rollenverhalten löst sich ja langsam auf. Also man ist nicht mehr so fixiert drauf. Man hat auch nicht mehr unbedingt Vorteile davon, sich jetzt rollenkonform zu verhalten. Man spürt mehr die Nachteile, die Festlegung auf die Rolle.
Ja.
Und dann gibt es auch wirklich immer mehr Männer, die entdecken, dass die Gefühlswelt doch für sie eine Rolle spielt.
Hängt es auch damit zusammen, dass die Männer des Jahres 2016 viel verunsicherter sind als in früheren Jahren, weil sie alles sein sollen, perfekte Liebhaber, perfekte Handwerker, ausgestattet mit einem unglaublichen Einfühlungsvermögen?
Ja, aber diese einseitige Darstellung, da bin ich nie so ganz mit einverstanden. Ich glaube, dass beide verunsichert sind, Frauen und Männer, weil in jedem Fall geht es um Rollenauflösungen. Frauen müssen sich halt mehr jetzt nach außen richten und wollen sie es ja auch, ja. Mhm. Und man sieht ja auch viele junge Männer heute, die sich wunderbar um ihre Kinder kümmern. Und das wollen die auch. Das ist jetzt nicht nur eine Verunsicherung, sondern ja auch eine Bereicherung.
Ja. Wenn Sie ein Paar durch Ihre Tür lassen und die nehmen Platz, wie viele Sekunden brauchen Sie, um zu wissen, das wird nochmal funktionieren mit denen und das macht keinen Sinn?
Das kann man nie wissen.
Wirklich nicht?
Nee, wer sich das einbildet, der liegt falsch.
Nach so langer Zeit in diesem Job?
Nee, Sie kriegen ja erstmal als Berater nur bestimmte Dinge auch mitgeteilt.
Ja.
Und die kommen ja meist wegen einem bestimmten Punkt. Die kommen ja nicht wegen ihrer ganzen Beziehung. Da gibt es ein Kommunikationsproblem oder einen Vorfall, einer ist fremdgegangen oder wie. Aber das, sie können ja nie mit der ganzen Beziehung sozusagen arbeiten. Ne? Also okay. Sie lösen, also sie sind, ich bezeichne mich immer als Pannenhelfer. Ne? Mhm. Ich kann helfen, quasi, wenn der Motor abgewürgt ist, sozusagen den wieder in Gang zu setzen. Aber wohin die Reise dann geht, wohin die dann fahren, da habe ich ja keine Karten drin. Und das kann auch niemand. Ne?
Ab welchem Punkt sagen Sie Paaren dann auch, trennt euch lieber, versucht eine saubere Trennung hinzukriegen?
Das wäre in meinen Augen ein Kunstfehler.
Warum?
Weil die das selber entscheiden müssen. Ich sage niemals Menschen, was sie tun oder lassen sollen, sondern ich helfe ihnen zu entdecken, wer sie sein wollen.
Aha.
Und wenn eine Frau oder ein Mann entdeckt, dass er in der Beziehung, sagen wir mal, sich mit bestimmten Seiten zurückhält, angepasst verhält und der sagt so, ich höre jetzt mit der Anpassung auf, ich werde jetzt offener, ehrlicher. Dieser Ehrliche, der weiß dann schon genau, was er tun will und was nicht. Das muss ich ihm nicht raten.
Okay, kann dennoch eine saubere Trennung nicht auch ein gutes Therapieziel sein?
Ja, gibt auch Leute, die kommen und sagen, wir wollen es trennen, wie können wir das machen?
Und dann?
Dann suchen wir nach Wegen, wie das gemacht werden kann. Manche geben sich die Ringe zurück.
Ja.
Manche setzen so eine Art informellen Trennungsvertrag auf und schreiben das nieder. Manche bedanken sich erstmal für die Zeit, die sie miteinander verbracht haben.
Okay.
Und ganz selten sagen dann manche auch irgendwann, nee, komm, lass uns doch zusammenbleiben. Ne?
Okay.
Aber nachdem sie sich vorgenommen haben, sich zu trennen, und dann beginnt gewissermaßen auch eine neue Beziehung. Ne?
Singles gibt es immer häufiger, quantitativ gesehen, in diesem Land. Gibt verschiedene Erklärungen dafür. Welches ist die wichtigste aus Ihrer Sicht?
Na, das Wichtigste sind die sich schneller ändernden Lebensverhältnisse, ne? Und natürlich die fehlenden Zwänge, zusammenzubleiben. Also Single ist ja normalerweise ein Übergangsstadium. Selten bleibt jemand sein ganzes Leben lang Single oder ist so überzeugt von dieser Lebensform, dass er das bleiben will. Die meisten wollen ja dann doch nach einer Zeit wieder einen Partner.
Es existiert ja irgendwie die Vorstellung bei vielen Menschen, Singles seien unfassbar unglückliche Menschen. Stimmt das überhaupt?
Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich sag, das kann ein wunderbarer Status sein, in dem man sich wieder findet, weil man sich vielleicht in einer Beziehung zum Teil aufgegeben hat und dann entdeckt, das werde ich behalten, auch in der nächsten Beziehung, also ein wichtiges Stadium.
Ja.
Und man kann wunderbar eine Zeit lang so leben. Nur eben die meisten wollen auf Dauer einen Partner. Und das hängt halt damit zusammen, dass den meisten, wenn sie allein sind, auf Dauer etwas fehlt. Und das ist eben diese Bestätigung für das, was ich nenne, das höchst Individuelle.
Man sagt ja, oder man hat Männern ja auch immer nachgesagt, die könnten überhaupt gar nicht allein sein und es sei für sie eine entsetzliche Vorstellung, in eine leere Wohnung zu kommen. Haben Sie Klienten, bei denen das ganz anders ist?
Also es gibt's alles. Frauen fällt es genauso schwer, allein zu sein wie Männern letzten Endes. Deshalb halt nur Frauen halten halt eine Beziehung länger aus. Die meisten Trennungen passieren von Frauen zwischen 40 und 50. Die halten das länger aus, aber irgendwann ist dann auch wirklich, haben sie die Faxen dicke und dann sagen sie so, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ne? Der Mann fällt dann aus allen Wolken. Im Prinzip ist da kein Unterschied.
Was ist dann sozusagen das entscheidende Kriterium, auch zu sagen, ich bleibe lieber allein, dass man ein Typ Mensch ist, der einfach eine bestimmte Distanz braucht und Nähe nicht wirklich gut aushalten kann?
Sie meinen, sich bewusst fürs dauerhafte Single-Sein zu entscheiden?
Ob nun dauerhaft oder peripher.
Naja, in dem Augenblick sagt man, komme ich halt besser ohne Partner klar. Ne? Ich kann mich ja wieder entdecken. Ich kann wieder plötzlich Dinge tun, die ich mir vielleicht verboten habe in der ganzen Beziehung. Viele Singles sagen, hey, ich habe mein Hobby von damals wieder aufgenommen. Ich treffe meine Freunde von damals wieder. Das ist also auch eine Befreiung und sich zurückholen von Möglichkeiten, die man preisgegeben hat.
Ja. Was ist die große Gefahr, wenn man dauerhaft als Single lebt, dass man irgendwann so schrullig wird, dass man nicht mehr vermittelbar ist?
Die meisten Singles, die dauerhaft Singles sind und suchen, einen Partner suchen, die haben es schwer, da kommen jetzt wieder auf die Gnade der Blindheit, weil die Gnade der Blindheit verloren haben. Das heißt, die können gar nicht mehr nur noch auf Verbindendes gucken, sondern die suchen nach Unterschieden.
Ja, das müssen Sie ein bisschen genauer erklären noch.
Also wie gesagt, Verliebtsein passiert nur, wenn man sich auf Verbindendes konzentriert und Trennendes außer Acht lässt. Singles, die dauerhaft suchen und immer wieder kein Paar sagen, ich finde nicht den richtigen, die fokussieren sich auf Trennendes. Die sagen, hoffentlich hat er das nicht, das nicht, das nicht, das nicht.
Oder dann, sie fokussieren sich auf eine idealisierte Form von Partner, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt.
Genau, aber das ist ja identisch. Ne? Dann treffen sie einen und dann sagen sie, ist er so, so, so? Oder ist er? Also es werden Kriterien angestrebt und wenn der Partner die nicht augenblicklich erfüllt, dann wird er aussortiert. Ne? Und vor allem wird ihm auch ständig unterstellt, dass er so ist, wie man befürchtet, dass er ist.
Ja.
Das heißt, diese Gnade der Blindheit ist weg und wie verliebt man sich dann? Das ist ein Problem.
Das ist ein großes Problem.
Ne? Mein Rezept dagegen ist, dass ich sage, da muss man eben intelligent dumm sein. Ne? Wenn man nicht blind sein kann.
Wie funktioniert bitte intelligent dumm zu sein?
Indem man sich nicht einbildet, dass die eigenen Interpretationen richtig sind, sondern sie in Frage stellt. Und das geht nur, indem man versucht, neugierig zu sein und möglichst viel über den anderen herauszufinden.
Michael Mari, der Psychologe, Paar- und Single-Therapeut, wobei ich vermute, also deutlich mehr Paare kommen zu Ihnen als Singles in die Beratung. Oder täusche ich mich da auch?
Nee, seit ich die These aufgestellt habe, dass Single-Sein kein Zufall ist und dass es wohl offenbar gar nicht so einfach ist, dauerhaft Single zu bleiben und mich gefragt habe, wie schaffen die das eigentlich?
Ja.
Seitdem kommen auch mehr Singles, die sich von dieser Provokation angesprochen fühlen, weil sie schon den Eindruck haben, dass sie selbst was damit zu tun haben.
Ne? Oder ihnen das Gegenteil beweisen wollen.
Nö.
Nicht?
Nö. Da zahlt keiner Geld für in der Beratung, um mir das Gegenteil zu beweisen.
Sie befassen sich mit einem, für Ihr nächstes Buch, für Ihr kommendes Buch, mit einem spannenden Thema der Kombination aus Liebe und Geld. Da denkt jeder von uns an den älteren Mann, der richtig Kohle hat und sich eine Frau ausguckt, die, keine Ahnung, 30, 40 oder 50 Jahre jünger ist.
Ja, das gibt's natürlich, nennen das eine bedürfnisorientierte Paarliebe, aber die ist jetzt heute nicht so unbedingt die Regel. Im Prinzip hat jedes Paar mit Geld zu tun. Wenn man sich kennenlernt schon, wer bezahlt wo was im Restaurant oder nicht, wer bezahlt den Urlaub, der eine verdient mehr, der andere weniger, wie geht man damit um? Je mehr Bindung man eingeht, je größer werden die Probleme und die Wissenschaft hat eben festgestellt, erstaunt, aber festgestellt, dass Paare heute zwar über alles reden können, auch frei über Sex, aber über Geld nicht, da fehlen ihnen die Worte. Ne?
Tatsächlich.
Ja.
Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass sich Großzügigkeit in einer Beziehung in Anführungsstrichen auszahlt, dergestalt, dass es eine Beziehung stabilisiert. Aber nachdem Sie mir in der ersten Stunde schon die ganzen Tugenden so abgeschmettert haben, habe ich da inzwischen auch meine Zweifel.
Großzügigkeit befördert die freundschaftliche Liebe, aber nicht die partnerschaftliche und auch nicht die emotional leidenschaftliche.
Warum ist das so?
Weil das verschiedene Logiken sind. Eine Partnerschaft funktioniert auf der Grundlage von Verhandlungslogik. Man muss und Leistungsausgleich. Und wenn Sie großzügig sind, dann können Sie zu Ihrer Partnerin nicht sagen, hör mal, ich hab dir doch letzte Woche dieses Auto geschenkt, dann wasch du mal die nächsten 2 Jahre ab. Dann wird Ihre Partnerin sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und okay. Hat sie recht.
Ne?
Also es nutzt Ihnen partnerschaftlich nicht und Sie können auch nicht zu ihr sagen, ich schenke dir jetzt ein Collier und dann begehrst du mich. Ne?
Also das emotional, leidenschaftlich nicht, ne? Werden da auch nicht die Turbos gezündet.
Nee, es gibt einen, was ich nenne, einen geraden Umgang mit Geld, also auf der partnerschaftlichen Ebene partnerschaftlich mit Geld umzugehen, auf der freundschaftlichen wohlwollend und auf der emotional leidenschaftlichen schenkend, opfernd. Aber wenn diese Logik nicht eingehalten wird, dann wird's schräg und dann stehen ja auch wirklich haarige Geldkonflikte, die nicht selten in Trennung ändern. Ne?
Also jetzt nehmen wir vielleicht doch nochmal diesen 80-jährigen Opa aus Hamburg, da gibt's ja solche doch sehr reiche ältere Männer, der seiner deutlich jüngeren Partnerin irgendeinen großen Porsche vor die Tür stellt. Wen liebt diese Frau? Liebt die den Porsche? Liebt die das Geld oder liebt die den Opa?
Also Sie müssen jetzt, wenn Sie nur von Liebe sprechen, nutzt das nicht. Sie müssen sagen, okay, sie mag ihn ja partnerschaftlich lieben, aber emotional leidenschaftlich wird sie ihn bestimmt nicht lieben. Aber wenn ihm das reicht, was er auf der partnerschaftlichen Ebene kriegt, also Sex im Austausch, in der Urzeit hätte man gesagt Sex gegen Fleisch. Aha. Heute würde man sagen Sex gegen Porsche oder gegen Status. Wenn das die Bedürfnisse auf beiden Seiten erfüllt, dann werden sie sich auch partnerschaftlich lieben. Aber das ist eben eine bedürfnisorientierte Liebe und keine emotional leidenschaftliche.
Kennen Sie solche Beziehungen, die so und so gut funktionieren?
Naja, gut ist jetzt, für dieses Paar funktioniert das gut. Für mich wird es nicht funktionieren.
Die Beziehungen zwischen Menschen haben sich ja im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte dramatisch verändert. Ich weiß gar nicht, in früheren Jahrhunderten waren das Versorgungsverbindungen, dann kam irgendwann mal die Romantik und das hat aber auch nicht ewig gedauert und ewig gehalten.
Nee, aber das war ja zumindest ein Aufbrechen der Starre und der Zwänge, die sich quasi durch das Heiratsdiktat ergeben haben. Das kam zusammen mit dem beginnenden Individualismus. Ne? Man sollte jetzt selber entscheiden, wen man liebt und wen man heiratet. Und die Beziehung sollte auch nur so lange halten, wie man sich liebt. Und das ist ja etwas, was heute immer mehr gilt. Man sagt dann vom Ende der Ehe durch die Liebe. Ne? Also zu jeder Zeit wurde unter Liebe was anderes verstanden. Und deshalb sage ich ja auch, die partnerschaftliche Liebe ist im Rückgang begriffen, in der Bedeutung. Die freundschaftliche auch und die emotional leidenschaftliche gewinnt zunehmend an Bedeutung, weil wir immer individualisierter werden. Und ein Individuum braucht eben eine Resonanz auf seine Einzigartigkeit und die kann nur der Liebespartner geben.
Ja, aber diese leidenschaftliche Nummer kollidiert halt dann auch wieder mit der Lebenserfahrung, dass in lang andauernden Beziehungen man seinen Partner halt nicht mehr so prickelnd findet, wenn man den dreimal am Tag sich die Zähne
putzen sieht. Es geht bei Leidenschaft jetzt nicht nur um Sex. Es geht nicht nur um Erotik, sondern es geht auch um die Sehnsucht nach Intimität, nach Nähe, nach dem Gefühl.
Ist sie so ausgeprägt?
Das ist sehr ausgeprägt. Ja. Individuen sind einfach per Definition unterschiedlich von allen anderen. Und wenn ich in dem, was ich als mein Innerstes empfinde, alleine bin, dann brauche ich jemanden, der mir da eine Resonanz darauf gibt. Das kann nur der Liebespartner. Und das ist dann auch leidenschaftlich. Man kann leidenschaftlich die Nähe des anderen begehren, das muss aber nicht erotisch sein.
Halten Sie es eigentlich für möglich, dass sich dieser Trend auch mal wieder umkehrt?
Wenn die gesellschaftlichen Bedingungen sich ändern, wenn wir jetzt plötzlich eine riesige wirtschaftliche Krise erleben, dann wird die partnerschaftliche Bindung an Bedeutung gewinnen. Weil dann kann man sich nicht mehr zwei Wohnungen leisten oder ist eben materiell nicht mehr unabhängig, dann muss man näher zusammenrücken und dann bekommt Liebe wieder eine andere Definition. Dann ist Liebe wieder zueinander halten, durch dick und dünn gemeinsam gehen.
Halten Sie es für möglich, dass Institutionen, die früher eine große Rolle gespielt haben, die Kirche, die Familie, dass die wieder irgendwann mal mitentscheiden bei Partnerschaften?
Das müssten schon extreme Entwicklungen sein, aber ein zunehmender Einfluss könnte passieren. Je verunsicherter Menschen werden, je sozial verunsicherter sie werden, je mehr will man sich wieder an was Festes klammern und dann könnte die Sippe, die Familie, vielleicht auch Institutionen wieder mehr Bedeutung gewinnen.
Wird das Internet eigentlich auch mit der Verheißung und der kompletten Verfügbarkeit schöner und schönster Menschen, wird dieses Internet Partnerschaften dramatisch verändern in der Zukunft?
Das glaube ich nicht. Das ist ja eine Illusion. Wer übers Internet einen Partner sucht, der stellt ganz schnell nach einem oder zwei Jahren fest, dass das extrem schwierig ist, dass das nicht in Wirklichkeit ein Vorteil ist und dass man letzten Endes doch dem Partner erstmal begegnen muss. Also man sollte sich möglichst früh mit einem potenziellen Partner treffen. Ja. Und nicht erst ewige Fantasie-Mails austauschen, um dann den Schock zu kriegen, wenn man dem anderen begegnet.
Zwei kleine Punkte noch zum Schluss. Ihr Tipp für denjenigen, der in einer Partnerschaft drin ist und möchte, dass die Partnerschaft hält.
Wenn wirklich Dauer das erste Kriterium ist, dann muss er halt auf ein ganzes Stück Individualität verzichten. Ob ihm das gelingt, ist eine ganz andere Frage. Ne?
Ihr Tipp für jemanden, der einen Partner sucht?
Nicht nach dem perfekten Partner suchen, sowas gibt es nicht. Beziehungen, es gibt keinen Partner, der draußen rumläuft, der mit zu mir passt. Man muss sich beziehen, Beziehungen müssen aufgebaut werden, die findet man nicht.
Sich beziehen heißt sich einlassen.
Intelligent dumm sein. Einem Menschen so begegnen, als wenn man nichts von ihm wüsste, als wenn man auch nicht wüsste, was seine ganzen Äußerungen zu bedeuten haben und so. Und um ihn dann wirklich Aspekte zu entdecken, die vielleicht interessant sind.
Das kann funktionieren, muss aber nicht.
Muss nicht, nee.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung.
Eins gehört.